Hallo
und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von
Jetzt wird's ernst.
Ich bin Virginia Ernst.
Und ich bin Dorothea Ernst.
Und im heutigen Podcast wird es darum gehen, wie wir zum Kinderwunsch gekommen sind. Also wir wollen ein Tabuthema eigentlich brechen. Wir wollen darüber reden, den Werdegang zu einem Kind für ein gleichgeschlechtliches Pärchen, was für Kosten wir tragen mussten und einfach ein bisschen Aufklärung schaffen. Also wir haben uns ja 2016 kennengelernt und wir haben von Anfang an gesagt, dass wir Kinder haben wollen. Und ich muss dazu erwähnen, ich war ja davor auch mit Frauen zusammen. Du nicht, ja. Aber und es war immer ein Thema. Und meine damalige Ex-Freundin hat sich aufgrund dessen getrennt, weil sie gesagt hat, ich kann mit dir keine Kinder kriegen. Ja? Und für mich war das so, wow, es gibt aber einen Weg dazu. Und für dich war das glasklar, dass es einen Weg dazu gibt. Also wir haben 2016 gesagt, das war einer der wichtigsten Dinge für uns, dass wir Kinder kriegen wollen.
Definitiv.
Und der Werdegang war eigentlich nicht romantisch, sagen wir so. Es war eher mühsam, anstrengend und auch körperlich. Wo haben wir denn begonnen? Das, glaube ich, war Lockdown 2020. Haben wir, oder besser gesagt, du hast einmal recherchiert.
Ja, ich glaube, das Thema war ja bei uns schon, wann gehen wir es überhaupt an, weil das mussten wir ja irgendwo fixieren.
Mhm.
Ja, und du ziehst es dann so lange hinaus, bis du halt dann sagst, okay, jetzt, weil du wirst immer einen Grund haben, warum es jetzt gerade nicht passend ist. Ja, ja. Ich erinnere mich, wie oft wir dann geredet haben, na, passt jetzt nicht. Ne? Und,
ja, es ist auch eine Geldsituation gewesen,
natürlich. Auch sagen, ja. Trotzdem habe ich halt dann die Initiative gegriffen und habe gesagt, okay, ich setze mich jetzt hin und recherchiere mal.
Mhm.
Und es war gar nicht so einfach, weil das halt doch neue Themen sind für einen und du gar nicht weißt, wo du eigentlich starten sollst. Ja?
Mhm.
Also ich kann mich erinnern, ich habe das Thema bei meiner Frauenärztin damals einmal angeredet, weil...
Jetzt kommen wieder die Gedanken. Ja, ja, stimmt. Ja, du hast das mit der Frauenärztin gesprochen.
Ja, genau.
Gehabt,
und da habe ich sogar einen Termin dann ausgemacht und da sind wir dann zu zweit dort gesessen und sie hat uns einen Folder in die Hand gegeben. Und hat gesagt, dort sollen wir vielleicht hinschauen einmal. Ja.
Ich kann mich erinnern,
also, ja.
Ich kann mich erinnern, weil war das dieses Erstgespräch, was wir gehabt haben, wo ich dann in Tränen ausgebrochen bin?
Ja.
Weil es war dann so.
Nicht bei der Frauenärztin, aber dann dort.
Ja, es gibt ein Erstgespräch bei den Ärzten, also vor allem im Kinderwunschzentrum, wo wir waren, gibt es ein Erstgespräch. Und das war, glaube ich, Frühjahr 2020 sind wir dort gesessen. Dann kann ich mich erinnern, da war der Aufenthalt noch woanders. Die sind dann gewechselt währenddessen. Und ich kann mich erinnern, wir hatten dieses Erstgespräch und er hat mir dann die Kosten vorgelesen und
dann war es vorbei.
Nein, es war für mich so surreal, weil ich mir denke, wow, wir sind verliebt, wir sind verheiratet, also damals noch verpartnert, wir wollen ein Kind und dann plötzlich sitzen wir da und der erklärt uns, wir müssen zum Notar gehen, wir müssen, es wird 3 bis 5 Versuche dauern, das heißt, das sind circa um die, weiß nicht was, wie viel tausende Euro, ja. Und ich habe mir nur gedacht, es gibt keine Unterstützung. Und habe mich eigentlich mehr oder weniger, und fürs Erstgespräch musste man ja auch zahlen.
Also du machst es dann bei der Klinik, aber das kommt halt wieder auf die Klinik drauf an, ja, wie die das handhabt.
Aber ich bin in Tränen ausgebrochen.
Ja, weil du dich so,
ich habe mich so geärgert,
unfair weil, behandelt ja, gefühlt
nicht
hast.
Nicht gleichberechtigt behandelt, ja. Das ist der Grund, warum wir das jetzt machen.
Ja.
Genau. Nein. Erzähl weiter, Entschuldigung.
Du
sitzt mir doch alle da, gell? Nein.
Nein, wir waren ja bei diesem Erstgespräch und ich glaube, das war so der Startschuss von dem Ganzen, ja, dass wir einfach auch einmal eine Aufklärung über das Ganze da bekommen haben, dass es unterschiedliche Methoden gibt, wie man an die Sache herangehen kann. Es gibt die Insemination und es gibt die künstliche Befruchtung. Ja. Das muss man ja auch schon einmal unterscheiden, das wissen ja viele gar nicht.
Mhm.
Und die Insemination, die ja wir gemacht haben, ist ja im Grunde nur, dass du kannst das so hormonell unterstützen am Anfang. Ich glaube, das waren 5 Tage oder so, wo du die Hormone nimmst, ja, damit du eben mehr Eizellen bildest.
Ein bisschen, ja.
Genau. Und dann kommt es halt zur Insemination. Und die Insemination ist ja im Grunde nur das, dass ich so ganz banal erklärt, so als würde ich mit einem Mann schlafen. Ja, nur wird dir das Ganze halt mit so einer Spritze, mit so einem Katheter halt rein initiiert. Ja, in die Gebärmutter. Und das ist ja bei der künstlichen Befruchtung ja komplett anders.
Also jeder, der schon mal dritte Hilfe in Anspruch genommen hat, weiß, wie der Werdegang da ist. Also da gehst du nicht einfach hin und sagst so, ich hätte gerne ein Kind und das wird quasi passieren jetzt am selben Tag, sondern nein, es waren sicher ein halbes Jahr quasi, sage ich
einfach mal, Voruntersuchungen,
ja, die man machen hat müssen. Und da sage ich immer dazu, das ist kein romantischer Weg, weil die Untersuchungen, die du machen hast müssen, haben teilweise sehr wehgetan.
Ja, es war unangenehm.
Es war sehr unangenehm und ich durfte nicht einmal mit, weil ja, es war ja man muss mitten im Lockdown.
Das war ja genau der Grund, also warum ich viele Wege alleine habe machen müssen, aufgrund von der ganzen Corona, also der Pandemie, war nicht angenehm, weil du selbst als Frau auch nicht wusstest, was erwartet dich dort. Du kommst dorthin, das ist wie in so einem Laufband. Ja. Plötzlich stehen da, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, plötzlich stehen da 10 so Damen vor dir und schauen dir unten hinein. Ja. Das ist nicht angenehm. Ich kann es nicht anders ausdrücken.
Naja, ich war leider nicht dabei, ich kann es nicht sagen. Ich habe im Auto immer gewartet.
Sicher obwohl ich sehr tapfer bin und alles, ja, und hart im Nehmen. Aber es ist halt nicht romantisch. Aber ja, man hat halt dieses Ziel und man zieht das durch.
Hättest du da nicht... weil du hast das ja alles ins Laufen eigentlich gebracht, weil ich habe mir gedacht, okay, wir haben noch Zeit. Ja. Aber hättest du da nicht diesen, sage ich immer so unter Anführungsstrichen, halt diesen Druck gemacht, glaube ich, hätte ich das alleine nicht durchgezogen. Also da warst du wirklich diejenige, die das alles in die Hand genommen hat. Also du hast plötzlich die Termine eintragen, tak, 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 tak ist gegangen und ich bin nur mitgefahren. Ja. Und für mich war das so ein bisschen surreal, weil ich immer dachte, okay, Kind, erwartet uns? Ja.
Ich glaube, das war aber auch wichtig, dass einer von uns das in die Hand nimmt und sagt, so, und wir machen das und wir ziehen das jetzt durch. Weil du warst immer in Zweifel. Ist jetzt der passende Zeitpunkt? Schaffen wir das? Ja. Und ich glaube, wenn es da nicht einen gibt, der sagt, so, wir machen das jetzt und ziehen das jetzt genau so durch, wird das nichts. Ja. Bei anderen Dingen machst du es halt du.
Genau, da sind wir sehr gut ausgewogen und ausgeglichen, was unsere Beziehung da angeht. Ja. Aber wir haben ja ein halbes Jahr davor die ganzen Untersuchungen gemacht. Ich konnte ja nicht mitgehen bei vielen Untersuchungen. Und wir haben uns ja für die Insemination dafür entschieden, weil für eine künstliche Befruchtung gäbe es einen Fonds, der in Österreich stattfindet. Der heißt der IVF-Fonds, glaube ich. Nicht, dass ich was Falsches sage jetzt, aber es gibt einen Fonds, der dich finanziell unterstützt, wenn du jetzt körperlich irgendwas hättest. Das heißt, wenn du jetzt...
Deswegen machst du ja die ganzen Untersuchungen.
Genau.
Also zum Beispiel machst du ja eine Eileiterdurchgängigkeit und wenn da die zum Beispiel jetzt blockiert wäre oder so, dann könntest du sagen, ich mache jetzt eine künstliche Befruchtung und kann das beantragen, dass ich dann eine Förderung bekomme, was sowieso wurscht ist, weil wenn... alles passen würde, ja, und du nicht die künstliche Befruchtung jetzt brauchst, weil dein Körper einwandfrei auch funktioniert, ja, dann kommt es preislich schlussendlich auf selber.
Das heißt, schlussendlich kommt man auf dieselbe Summe, genau, die man für eine Insemination zahlt,
genau,
und für eine künstliche Befruchtung mit der Förderung. Und wir haben uns dann für die Insemination entschieden und haben da auch rechtliche Wege abschließen müssen. Also jeder, der schon mal eine dritte Hilfe in Anspruch genommen hat, weiß, dass man einen Notartermin machen muss. Und dieser Notartermin macht eigentlich nur das, dass er quasi die Rechte von diesem Spender entnimmt und dem Partner gibt.
Genau, also das kann die Eizellenspende aber genauso sein. Ja.
Und das ist alles mit Kosten verbunden. Mhm. Es kostet im Grunde alles, was wir da gemacht haben, hat eigentlich sehr viel Geld gekostet. Deshalb habe ich auch am Anfang so viel geweint, weil ich so unfair finde, wenn so liebende Menschen, ja, es gibt tausende liebende Menschen, die Kinder haben wollen und auf dritte Hilfe zurückgreifen müssen und müssen selber sehr viel Geld da investieren.
Mhm.
Und dann gibt es andere. Ja.
Ja, vor allem, ich finde es halt unfair, weil wir halt, gerade bei uns, bei mir war ja alles in Ordnung zum Glück. Trotzdem brauchen wir die dritte Hilfe. Wir wollten sie ja auch auf dem offiziellen Weg machen und nicht, es gibt ja auch andere Methoden theoretisch, die man in Anspruch nehmen könnte oder machen könnte, um ein Kind zu bekommen. Und wir haben halt gesagt, wir machen es auf dem offiziellen Weg. Und das Ding ist, dass halt natürlich auch ein Pärchen, Mann, Frau dorthin kommen und die gleichen Rechte hat. Ja, das heißt, die kriegen ja dann auch nicht keine Förderung. Aber gerade wir als zwei Frauen kriegen keine Unterstützung. Wir haben ja nicht einmal den Weg, dass wir sagen, hey,
wir probieren es
jetzt einmal ein bisschen und schauen, ob es klappt. Wenn nicht, dann gehen wir halt in die Klinik. Und
oft genug probiert, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Verdammt. Ich frage mich, warum. Ja. Also nein, also, das stimmt schon.
Also
stimmt,
ich finde, da braucht es auch eine Veränderung, in meinen Augen.
Definitiv.
Weil es ist nicht fair. Ich finde es nicht fair.
Weil auch wenn Heteropärchen jetzt auf dritte Hilfe zurückgreifen, greifen sie meistens auf eine künstliche Befruchtung zurück und auf keine Insemination. Also du hast vorhin eh schon schön erklärt, eine Insemination ist eigentlich wie normaler Geschlechtsverkehr, nur dass das initiiert wird. Und eine künstliche Befruchtung ist quasi das eine externe Befruchtung. Mhm. Das ist mit einer Narkose verbunden und
eventuell mit Schmerzen, wir wissen es nicht. Also es empfindet ja auch jeder anders.
Ja. Die Untersuchungen an sich waren ja schon schmerzhaft genug.
Weil ich kann mich an manche
Situationen erinnern, wo dir auch zeitweise das Weinen gekommen ist, weil du vieles auch alleine hast machen müssen.
Ich glaube, das ist eher der Hauptgrund gewesen. Ich glaube, es war nicht, dass es schmerzhaft war, es war unangenehm. Es war die ganze Situation unangenehm. Die Situation, dass wir halt damals auch im Lockdown gesessen sind, ja, ich alleine diese Wege machen musste. Ich wusste ja selber nicht, was auf mich zukommt. Es war unangenehm, einfach, dass da jemand herumtut, wo du halt eh schon sehr empfindlich bist einfach. Mhm. Ja. Und dadurch, dass dieser Weg einfach schon so ein eigener ist, ja, der nicht sehr romantisch ist, wäre es halt schön natürlich, wenn der Partner irgendwie da auch dir die Hand reichen kann und dich unterstützt und sagt, hey, ich bin auch da.
Bei der Insemination durfte ich dann dabei sein.
Ja, zumindest.
Ja, bei der Insemination durfte ich dann dabei sein. Also das war dann, das hat sich dann...
Aber das war auch nicht schmerzhaft.
Nein, das war nicht schmerzhaft. Das war nicht schmerzhaft, aber ich kann mich nur erinnern, ich glaube, das war um Halloween 2020, wie wir quasi den ersten Versuch gestartet haben. Und laut Statistik ist es ja so, weil wir haben ja nachgefragt, wie oft man sowas versucht, dass ich mir ein bisschen im Klaren werden konnte, wie viel Geld man da eigentlich rein investiert. Und da haben sie gesagt, im Schnitt 3-4 Mal.
Ja, das weiß ich noch. Das war so kurz bevor wir das gestartet haben. Also das war noch am Tag der Insemination. Und kurz bevor die Insemination war, hast du nachgefragt, nämlich die Schwester dort noch.
Du warst an dem Tag sehr gestresst, weil du bist vom Job von der Mittagspause. Ja.
Also nur ein Tipp da draußen.
Macht es nicht so. Also Stress ist sicherlich ein wesentlicher Faktor, der quasi dazu führt, dass man nicht schwanger wird. Ja. Also auch was wir jetzt so von unseren Freunden, auch im Hetero-Bereich, einfach mitbekommen haben, dass Stress sicherlich einer der Faktoren ist, warum ein Kinderwunsch nicht so, den man nicht erfüllen kann dann schlussendlich. Ja. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass du so im Stress warst, dass zum Beispiel der erste Versuch komplett in die Hose gegangen ist, sagen wir so.
Ja, wobei, du kennst meine Theorie mit rechter und linker Seite.
Ja, das stimmt.
Also ich bin ja so ein sehr sensibler Mensch, ja, und ich höre sehr auf meinen Körper. Der Vorteil bei so einer, wenn man auf dritte Hilfe zurückgreift, ist, dass man ja alles mit Ultraschall macht. Ja. Das heißt, du weißt, wo ist jetzt das Eibläschen und so. Und ich weiß für mich, dass meine linke Seite eben eher die
stärkere.
Ja, die stärkere ist und die rechte Seite eben die schwächere.
Mhm.
Ja, und wenn jetzt da Fragen kommen, woher weiß man das? Das fühlt man. Man beobachtet einmal. Ja,
man muss auch dazu sagen, du bist sehr, sehr sensibel. Du spürst einfach alles.
Man muss nur drüber nachdenken, wo hat man immer seine Wehwehchen? Ist es auf der rechten oder auf der linken Seite? Ich habe rechts Schulterschmerzen, ich habe rechts Knieschmerzen. Also das ist meine schwache Seite.
Mhm.
Deswegen ist meine linke die starke Seite. Ja, genau. Also, links.
Man muss in sich fühlen quasi.
Genau.
Aber was sicher viele, viele interessiert und weil wir auch mit Freunde haben, mit denen wir uns ja auch vor 2 Wochen oder 3 Wochen ausgetauscht haben, weil die ja denselben Werdegang gemacht haben wie wir, nur mit einer künstlichen Befruchtung. Wie habt ihr euch den Spender ausgesucht? Das fragen viele. Also viele sagen auch, deshalb sitzen wir auch da und klären das auf, wie habt ihr den Vater ausgesucht? Für uns ist es kein Vater im Sinne von Vater, weil ein Vater ist ja da, der tut ja was für deine Beziehung, also in der Beziehung von zu seinem Kind und ist halt quasi da. Für uns ist es der Spender. Ja, also jeder, der uns sagt, ja, und wer ist der Vater, korrigieren wir und sagen wir, hallo, das ist der Spender. Ja. Wir sind die Eltern unseres Sohnes. Und es war immer wieder die Frage, ist aufgekommen, wie sucht ihr euch den Spender aus? Habt ihr was gesehen? Und eben mit dem Pärchen, was wir geredet haben, die hatten zum Beispiel gar keine Informationen. Das wollten sie auch gar nicht. Und das kann jeder für sich auch entscheiden. Und wir hatten eine Klinik, wo wir angeben konnten, was wir wollen.
Ich kann mich erinnern, dass das gar nicht, also dass jede Klinik ja für sich das handhabt. Also bei uns in der Klinik war es ja ganz anders.
Wir können auch nur von der Klinik reden, die wir kennen.
Ja, auch von unseren Erfahrungen, das müssen wir jetzt hier mal auch betonen.
Im Internet gegoogelt haben.
Google weiß alles, leider. Ja. Ja, nein, aber in dem Fall habe ich das ja alles an dich eigentlich abgegeben, weil ich gesagt habe, ich möchte zumindest, dass du da auch ein bisschen einen Teil damit tust, quasi.
Teil damit tust, schön formuliert. Nein, ja. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ein Zoom-Meeting gehabt, das war ja mit in der Zeit total gängig, dass man die Meetings über Zoom abgehalten hat und wir haben mit der geredet und haben gesagt, gut, okay, wir wollen jemanden haben, der sportlich ist, musikalisch ist.
Aber wir haben ja davor schon, mussten wir ja was ausfüllen, glaube ich, oder? Das war davor, vor dem Gespräch und dann hatten wir das Gespräch, weil sie ja schon ein bisschen auch, sie wollte uns ja dann kennenlernen.
Ah ja, stimmt. Dazu. Ja. Aber wir haben mehr oder weniger unsere Ansprüche haben wir gestellt und haben gesagt, wir würden gerne so einen passenden Spender haben und dann hat sie quasi gesagt, also wir haben auch keine Fotos gesehen, also viele sehen ja auch Babyfotos von demjenigen. Es gibt auch Möglichkeit, dass man sogar die Stimme hört.
Haben wir jetzt erfahren.
Haben wir jetzt erfahren, total. Haben wir gar nicht gewusst. Ja. Also das mit den Babyfotos haben wir gewusst, weil da gibt es so ein paar Kliniken, wo das möglich das ist. Machen. Aber wir haben sowas nicht gehabt. Wir haben eigentlich nur die Eckdaten von diesem Mann bekommen. Und die Klinik hat das dann anhand unserer Daten einfach ausgewählt, den passenden Spender. Und man muss auch dazu sagen, dass solche Kliniken total auf die Gesundheit dieser Samen gehen. Also der Spender wird nur als Spender angenommen, wenn alles passt. Also der darf nicht krank sein, es darf auch in der Generationen, also in den Generationen hinter ihm oder vor ihm niemand krank sein. Also da darf keine Krebserkrankung sein, kein Diabetes. Die müssen völlig gesund sein, sonst wird er gar nicht angenommen. Weil so erhöht natürlich das Risiko, dass das Kind dann auch was hat, vermehrt. Und
unser Spender. Aber ich erinnere mich, und das fand ich ganz toll bei unserer Klinik eigentlich, dass sie auch keinen Spender angenommen haben, der sagt, ich möchte meinen Samen nicht an gleichgeschlechtliche Pärchen weitergeben.
Genau.
Also das wurde von vornherein sofort abgelehnt.
Ja.
Und das fand ich schon ganz cool.
Das ist sehr, sehr stark von der Klinik an sich, weil die nehmen nur Spender an, die auch sagen, ich gebe meinen Samen auch für gleichgeschlechtliche Paare her. Und ich habe erst letztens gefragt, wie viel Prozentanteil gleichgeschlechtliche Beziehungen in die Klinik kommen. Mhm. Und sie haben gesagt, zwischen 3-4%. Es ist gar nicht so viel. Irgendwo, ja. Also die dritte Hilfe wird nach wie vor noch immer von Heteropärchen in Anspruch genommen. Und wir wollen auch darüber reden, dass das überhaupt kein Tabuthema mehr sein sollte. Weil ich kann mich erinnern, wie wir dann öffentlich gemacht haben im Mai 2021, dass wir Baby bekommen, haben uns, glaube ich, zu 80% Heteropärchen geschrieben und haben sich bedankt, dass wir über dieses Thema reden. Weil sie das noch nie getan haben oder sie trauen sich nicht. Ja? Und das ist ja total was Normales, was man angehen darf. Man darf dritte Hilfe in Anspruch nehmen und man darf auch drüber reden. Das heißt nicht, dass der Mann jetzt nicht fähig ist, ein Kind in die Welt zu setzen oder dass die Frau jetzt irgendwas hat, sondern es ist ein Weg zum Kinderwunsch und das darf sich eigentlich jeder erfüllen. Und man darf auch normal darüber reden. Es ist natürlich für uns, wenn wir sagen, wir haben ein Kind, ist natürlich klar, dass da irgendwo ein Spender dahinter sein muss. Ja. Da wird natürlich nachgehakt und nachgefragt und wir sind total offen, was die Fragen angeht. Aber bei einem Heteropärchen fragst du nicht gleich.
Ja, du wenn man davon ausgeht,
passiert. Ja,
das man alles geht sofort davon aus, dass alles in Ordnung ist und dass das eh so funktioniert. Sie müssten sich ja auch gar nicht rechtfertigen. Also sie können ja in die Klinik gehen und keiner wird nachfragen. Ja, keiner. Eh. Und ich finde, das muss halt nicht sein. Also, dass man so ein Geheimnis draus macht, ja. Natürlich, also, man muss auch sagen, jeder soll das für sich entscheiden, ob er das kommuniziert oder nicht, ja. Aber die meisten kommunizieren es ja gar nicht, weil es eben genau dieses Häubchen drauf hat, es ist etwas falsch mit mir oder meinem Partner.
Ja, und das soll es nicht sein.
Und das soll es aber nicht sein, sondern man soll froh sein, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben.
So ist es.
Dass es das gibt.
Wir sind wahnsinnig froh, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir ein Kind kriegen konnten. Ja? Und ich habe ja zu Beginn gesagt, das Erste, was du zu mir gesagt hast, eigentlich einer der ersten Dinge, ich will eine Familie starten. Und für dich war nie irgendwie ein Problem da. Auch wie damals, wir haben das auch in der ersten Folge angesprochen, wie dein Vater gesagt hat, da werden nie Kinder passieren. Mhm. Ja. Und du hast das nie so hingestellt. Meine Ex-Freundin hat damals gesagt, ich werde mit dir nie Kinder kriegen können. Und ich habe immer gesagt, es gibt Möglichkeiten. Ja. Und du hast das nie in Frage gestellt, weil dir klar war, es gibt Möglichkeiten. Es gibt nicht nur die Adoption, es gibt auch nicht die künstliche Befruchtung, sondern es gibt eine Insemination. Und mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel mir die Eizellen entnimmt, die einsetzt und du quasi ein Kind von mir austrägst. Ja, oder umgekehrt. Mhm. Also das geht mittlerweile für Partner, Partnerinnen.
Ja, für gleichgeschlechtliche Pärchen geht das. Also für zwei Frauen.
Für zwei Frauen, ja.
Und das ist echt toll. Also dass wir mittlerweile endlich diesen Schritt schon haben hier in Österreich, finde ich echt großartig.
Letztes Jahr ist das ermöglicht worden, glaube ich. Letztes Jahr im Herbst ist das ermöglicht worden und wir sind, glaube ich, einer der ersten gewesen, die das gleich mitbekommen haben. In der Presseaussendung haben sie es extra ausgeschickt und wir fanden das großartig. Und natürlich kommt dann die Frage auf, Virginia, magst du nicht das nächste Kind austragen? Ja?
Und also, um das nur so einzuwerfen, ja, da ziehe ich aus. Da ziehe ich aus. Also da nehme ich alle Leiden auf mich, um schwanger zu sein. Nein, ich bin
wahnsinnig. Du bist aber wahnsinnig gern schwanger.
Ja, ich war wahnsinnig gerne und bin wahnsinnig gerne schwanger.
So ist es. Ja, mich fragen viele, auch in Interviews, was ich gegeben habe, warum du das Kind austrägst. Und ich muss immer dazu sagen, dass erstens einmal, du wolltest immer schwanger sein, du wolltest immer Mama sein, du wolltest immer eine große Familie. Wir haben immer gesagt, wir wollen beide viele Kinder haben. Wir sind beide in einer Großfamilie groß geworden. Du hast drei Geschwister, ich habe vier Geschwister und wir wollten beide eine Großfamilie. Und für mich, nachdem ich auch sehr buschikos bin, ja, und mit so, natürlich denkt man drüber nach, ja, aber für mich würde es, glaube ich, nicht in Frage kämen, jetzt schwanger zu werden. Das fühlt man einfach irgendwo in sich. Ja? Und du bist so gerne schwanger.
Deswegen gibst du das gerne ab.
Ich will dir das nicht wegnehmen. Ja?
Wir könnten aber auch gemeinsam schwanger sein.
Ja, ja, das, du hast schon vorhin gesagt, da würdest du ausziehen, ja? Weil ich so sensibel wahrscheinlich sein werde. Und ich weiß nicht, ich kann es. Vielleicht wird es eine Zeit geben, wo ich das auch spüren könnte, aber derzeit ist es noch nicht so.
Aber
das muss jeder für sich entscheiden, finde ich. Nur weil du eine Frau bist, heißt das nicht gleich, du willst schwanger sein, oder?
Das stimmt. Ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Frauen da draußen, die sich bewusst dagegen entschieden haben, einfach gegen ein Kind, dagegen schwanger zu sein.
Oder sie adoptieren.
Und das ist auch völlig in Ordnung.
Ja.
Ja, also das war nicht unser Weg. Wir gehen halt genau den anderen Weg.
Ja, das stimmt,
in Richtung Fußballmannschaft oder Eishockeymannschaft in dem Fall. Ja.
Ja.
Aber wie war das für dich? Ich meine, ich frage mich doch sehr oft, wie gehst du mit diesem Thema um, wenn ich das Kind jetzt austrage immer? Ja? Das heißt, dass jetzt, wenn wir die Leihmutterschaft, ich nenne es jetzt Leihmutterschaft, einfach wenn wir diese Eizelle jetzt nicht von dir entnehmen, ja, weil du dich dagegen entscheidest, warum auch immer, ja. Wie gehst du damit um, dass du sagst, da sind jetzt nicht deine Gene mit dabei? Weil ich kann mich erinnern, am Anfang war das schon auch ein Thema, dass da vielleicht jetzt nichts so Greifbares von dir mit drinnen ist.
Ja, ich kann mich erinnern, wie der Kleine im Bauch war und so, war das alles noch sehr surreal. Der Bauch ist zwar gewachsen und ich habe das mitbekommen und erst wie er angefangen hat so zu treten und so, ist plötzlich real worden, plötzlich habe ich noch Stress gekriegt. Ja. Und natürlich, es kommt immer wieder die Frage auf, wie ist das für dich, wenn in deinem Sohn eigentlich nichts Blutverwandtes in dir drinnen ist? Und ich merke das überhaupt nicht. Dass der Kleine ist sowas von mein Kind. Ja, du kannst es nur bezeugen, weil die Ungeduld hat er definitiv von mir. Ja.
Er lernt sehr viel von dir.
Er regt sich sehr schnell über Dinge auf. Ja. Er ist nein, also auch.
Er ist auch hangry.
Ja, er ist auch total hangry. Also
das bin ich nicht. Absolut nicht.
Diese Angst, die ich gehabt habe, war total unnötig. Also jeder,
aber ich habe einen Artikel einmal gelesen, wo drinnen stand, dass sich die Gene grundsätzlich im ganzen Leben so weiterentwickeln, also mit der Umgebung, wo du aufwächst. Das heißt, er nimmt wahrscheinlich auch sehr, sehr viel an von dir und diese Gene bilden sich genauso weiter. Ob das jetzt stimmt, genauso wie es da drinnen stand oder nicht, sei dahingestellt. Das sind immer so Studien.
Ich vermute schon, weil wir wissen ja beide mittlerweile, ja, meine Cousine ist auch adoptiert.
Oh ja, ja, oh ja.
Und meine Cousine ist, glaube ich, nur um 2,5 Wochen älter als ich. Und ich habe sie dir am Anfang unserer Beziehung vorgestellt und wir sind dann Jahre zusammen gewesen und irgendwann einmal kam das Gespräch, dass meine Cousine adoptiert ist.
So, ja, ich kann mich noch
so erinnern. Sie ist adoptiert, die schaut genauso aus wie meine Tante und wie mein Onkel. Das zeigt stimmt, einfach, dass die Kinder komplett das annehmen, wie die Eltern, die sie, also wo sie aufwachsen, dass das einfach die Eltern sind. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, dass unser Sohn genauso viel von mir mitnehmen wird wie von dir, obwohl da nicht irgendwie Blut mit drinnen fließt. Ja? Aber zum Beispiel die Grübchen und die Haarfarbe hat er schon einmal von mir. Ja?
Nur mit einem Goldstich haben wir letztens festgestellt.
Mit einem Goldstich,
du hast ja den Graustich.
Danke, ich bin mittlerweile auch schon 32. Das hast du mich letztens auch schon beim Haareschneiden aufmerksam gemacht.
Das waren zwei Härchen, also bitte. Und du hast gemeint, das ist der Stress. Stress ich dich so sehr?
Nein. Dann hatte ich wahrscheinlich früher noch viel mehr. Nein, aber es kam auch immer wieder die Frage auf, du bist der Mama oder Mami und wie nennt der Kleine mich? Ja?
Ja, viele sagen ja, das beobachte ich nur, viele sagen ja automatisch auch zu dir gleich Mama.
Ja, naja, egal, man versucht halt irgendwie das richtig zu stellen und zu sagen, wir sind zwei Frauen.
Ja.
Somit muss es klar sein, dass es Mama und Mami oder Mom oder wie auch immer ist. Und das ist total okay, weil viele machen das auch so und ich finde das auch super. Jeder kann das so benennen, wie er das benennen möchte. Wir haben nur gesagt, wir wollen komplett was Eigenes machen.
Ja, für dich.
Für mich. Ja, nein, egal, für mich. Ja, du bist, ja. Ich habe ja gesagt, du bist die Mama. Und für mich war es halt dann so, ich habe lang überlegt, weil natürlich kam in Frage, ob ich nicht Mami bin oder Mutter, ja, keine Ahnung. Ja. Aber wir haben dann gesagt, nein, das passt nicht wirklich hundertprozentig zu mir. Und meine Mama ist selbst mit 36 Jahren das erste Mal Oma geworden. Und meine Mama hat dann damals gelacht und hat gesagt, sie ist noch keine Oma. Ja, sie ist keine Oma und hat dann quasi selber beschlossen, dass sie statt Oma Momo sagt.
Mhm.
Und da war für mich klar, ich werde für mich was Eigenes kreieren und jedes Pärchen kann für sich selber einen Namen kreieren. Und das finde ich so schön, weil er kennt ja nichts anderes. Und mittlerweile, wenn er mich ruft, meint das auch so, ja. Und das ist total süß irgendwo. Und er
kreiert sich ja dann doch seinen eigenen Namen,
ja,
oder? Haben wir jetzt auch schon festgestellt.
Jetzt ist sicher die Frage, jetzt ist total spannend.
Wie
nennt er dich? Ja? Aber da würde ich gern was machen, nämlich ich würde gern die Fangemeinde und die Community dazu auffordern, was er mich quasi nennt und ich löse dann in der nächsten Folge einfach
Wenn
auf.
Wenn sie schlau sind, googeln sie oder suchen sie in deinen
jetzt
ganzen...
Jetzt hör auf!
Okay.
Also wir werden ein Posting machen und da wird dann drunter stehen eine Umfrage, wie er mich nennt und da werden wir dann quasi in der nächsten Folge aufzählen, mit wie viel Prozent was gesagt oder geschrieben worden ist. Das ist gut, das machen wir.
Bleibt spannend.
Es bleibt auf jeden Fall spannend, ja. Aber wir sind ja dann mehr oder weniger schwanger geworden, Gott sei Dank. Und es war eine wirklich schöne Schwangerschaft für dich. Und es war sehr chillig, muss ich sagen, weil wir sind im Lockdown gewesen. Du warst sehr gerne schwanger. Die war nur anfangs sehr, sehr übel.
Genau.
Also so richtig schlecht, aber du hast nie gespieben.
Einmal.
Ja, ein einziges Mal.
Ja, das stimmt.
Aber um die Schwangerschaft reden wir dann im zweiten Teil von dieser Sendung mit dem Tabuthema Schwangerschaft und dritte Hilfe. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schaltet auf jeden Fall im zweiten Teil jetzt wieder an und wir hören uns dann in einer Woche. Dankeschön. Danke, dass du wieder mein Partner sein durftest.
Danke dir.